Die neue Generation von KI wird programmiert und gebaut mit Hilfe der alten KI. Es ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass Menschen eine sich selbst verstärkende Technologie entwickelt haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall das Rezept dafür, dass es wahnwitzig schnell weitergeht. Ich glaube, an der Stelle geht es darum, diese mühselige Maschine von Demokratie, von Kompromisse finden, wirklich irgendwann wertzuschätzen. Das ist zwar a pain, aber am Ende führt es dazu, dass wir hier miteinander reden können, ohne im Hinterkopf nachdenken zu müssen, was darf ich jetzt sagen. Das ist eine fantastische Freiheit.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
So, und damit wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast mit einer ganz besonderen Folge. Und zum einen ist die ganz besonders, wenn ihr jetzt mal auf euer Handy schaut, dann seht ihr, das ist eine Videofolge. Und das Zweite, was besonders ist, ist, dass wir das vor kurzem auf unserer Human Firewall Conference vor knapp 1000 Menschen im Publikum aufgezeichnet haben, direkt auf der Bühne. Und dann ist eigentlich das Dritte Besondere, dass wir Ranga Yogeshwar heute in unserem Podcast haben. Und das finde ich ganz toll, weil Ranga ist ja einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten dieses Landes und vor allem eben mir sehr deutlich im Gedächtnis geblieben, dadurch, dass er uns sehr, sehr, sehr komplizierte Dinge sehr einfach erklärt hat. Und mit ihm spreche ich heute in der Folge über den technologischen Fortschritt und was das mit uns macht und was wir damit machen müssen. Und dementsprechend ist das eine ganz besondere Folge. Und wie gesagt, es ist eine Videofolge, die wir jetzt hier im Podcast haben. Aber wir haben auch noch ganz viele andere Videos von unseren Keynotes von unserer Human Firewall Conference. Die könnt ihr in den Shownotes sehen oder einen Link, wie ihr auf diese Seite kommt. Und dann könnt ihr euch auch noch diese ganzen anderen Keynotes anschauen. Von Julius van der Laar, von Philipp Westermeier, von meiner Wenigkeit und auch noch von vielen, vielen anderen Security-Leadern und Expertinnen und Expertinnen. Aber erstmal viel Spaß bei der Folge und dann bis bald.
Wir haben hier volles Haus in Köln und das sage ich, weil wir jetzt zu einem ganz besonderen Programmpunkt kommen und das nicht nur hier im Publikum vor fast 800 bis 1000 Leuten, sondern eben auch zu Hause für unsere Hörer unseres Human Firewall Podcasts, die uns jetzt gerade zuhören, denn wir nehmen jetzt gerade auf. Und vielleicht machen wir nochmal einen Applaus, damit die das auch hören. Wir haben hier an zwei Tagen auf der Human Firewall Conference die größten Köpfe von Cybersecurity, Psychologie, Marketing haben wir heute gehört, Digital Marketing und ganz viele andere Disziplinen zusammengezogen und diskutieren schon sehr, sehr, sehr fleißig. Und für mich ist das auch ein ganz besonderer Moment, weil wir jetzt diese Folge heute aufnehmen und wir vor einem Jahr genau mit dem Podcast gestartet haben. Und wir sind jetzt ein Jahr später unterwegs, haben über 25 Gäste gehabt und Gästinnen und jetzt fast 40.000 Downloads. So, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dementsprechend freut es mich auch heute ganz besonders, dass wir einen tollen, ganz besonderen Gast haben. Das habe ich ganz oft besonders gesagt. Und den möchte ich jetzt auf die Bühne begrüßen. Und das ist Ranga Yogeshwar. Ranga, wir machen nochmal den. Bitte, bitte nimm Platz.
Ist interessant, ne? Wir haben uns vorher begrüßt, aber Leute auf der Bühne geben sich dann immer nochmal die Hand.
Ja, wir lernen uns jetzt nochmal neu kennen.
Ja.
So, wir haben ganz viel schon gesprochen, aber wir haben bewusst das Thema ausgespart oder die Themen ausgespart, die wir jetzt diskutieren wollen. Ich möchte vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück machen. Warum finde ich das so toll und so besonders, dass gerade du jetzt heute hier nochmal bist oder hier bist? Wir haben sehr viele Themen heute besprochen und ein übergreifendes Thema ist dabei das Spannungsfeld von technologischem Fortschritt, der sehr schnell oder zumindest in der Wahrnehmung sehr schnell ist und dann doch recht unsicheren Foundations oder einem unsicheren Fundament in Gesellschaften geopolitisch. Und viele Menschen haben das Gefühl, wir leben in einer immer komplexer werdenden Zeit und wir müssen doch irgendwie das alles viel besser verstehen. In meiner persönlichen Geschichte warst du genauso ein Mensch, der mir schon in meiner Jugend und in der Kindheit viele Dinge sehr einfach erklärt hat. Und ich glaube, deshalb finde ich das auch nochmal ganz toll, dass du heute hier bist.
Und ich glaube, du kannst auch Applaus. Opa sagen.
So. Und ich meine, du hast die Fähigkeit, Dinge sehr einfach zu erklären oder komplizierte Dinge sehr einfach zu erklären. Du bist Wissenschaftler. Das finde ich auch sehr wichtig in den heutigen Zeiten. Das heißt, du kannst eben auch nochmal ja vielleicht eine gewisse Objektivität reinbringen in dann doch sehr emotionale Themen. Emotional ist aber ein Stichwort, worüber wir heute sprechen wollen. Als wir uns ja kennengelernt haben und hier mal besprochen haben, was wir heute besprechen können, hast du eine Geschichte erzählt, und zwar von deinem Enkel Emil, der nun ja wahrscheinlich gute Chancen hat, im 22. Jahrhundert noch zu leben und das zu erleben. Und diese Welt, in der er aufwächst, wird natürlich eine sehr stark andere Welt sein, als die wir heute haben. Wir haben vielleicht schon ein paar Hinweise auf ja, die Technologien oder auch die gesellschaftlichen Umwälzungen, vor denen wir stehen. Aber nimm uns doch mal vielleicht ein bisschen mit in diese Welt von Emil.
Na, zuerst einmal ist es ein Blick in die Zukunft. Die Generation, die jetzt geboren wird, wird voraussichtlich das nächste Jahrhundert erleben. Und anders ausgedrückt, wir reden oft gerne über Zukunft. Ich habe das ein halbes Leben gemacht. Also wie wird es in Zukunft aussehen? Aber für diese Generation wird diese Zukunft irgendwann Gegenwart sein. Mhm. Und Zukunft ist ja manchmal auch sowas wie ein Parkplatz, in dem man unerledigte Probleme reinschiebt. Also ich denke an Nachhaltigkeit, Klima. Ja, wir werden irgendwann alle gut im Jahr so und so, wenn die Leute nicht mehr in der Verantwortung sind, wenn sie vielleicht nicht mehr leben. Das Zweite ist, diese Generation Emil ist eine, die aufwächst, mit der Selbstverständlichkeit, mit einer Maschine zu sprechen. Mhm. Das muss man sich dann wieder klar machen. Ich vergleiche das bei meinen Vorträgen immer mit meiner eigenen Vita. Ich erzähle dir ganz kurz. Also ich bin 1959 geboren in Luxemburg. Mama Luxemburgerin, Papa Inder. Das war schon damals eine Revolution. Aber wichtig dabei, ich habe einen Zwillingsbruder. Aber wie lief das damals ab? Damals gab es natürlich keinen Ultraschall. Am Abend der Entbindung hat der Arzt meinen Vater zur Seite genommen und gesagt, weißt du, die waren gut befreundet, wir rechnen mit einem schweren Kind. Dann kam mein Bruder, ich muss dazu sagen, wir sind zweieiige Zwillinge. Auch das ist blöd, wenn wir eineiig gewesen wären, es wäre super gewesen, wir hätten uns den Job teilen können. Und ihr hättet alle gesagt, mein Gott, wie schafft er das? Er kommt zuerst, ich komme dann mit dem Kommentar, oh, hier kommt noch einer. Und der Knaller war die Krankenhausrechnung. Entbindungskosten, Baby Pierre, mein Bruder, 400 Luxemburger Franken und drunter wörtlich plus 15% für Unvorhergesehenes. Das, und jetzt gehen wir von, jetzt nehmen wir das, ja, also das ist meine Geschichte. Und jetzt springen wir in eine Welt, wo heute Maschinen anfangen zu reden, wo Sprache immer wichtiger wird, wo Verständnis, wo wir wahrscheinlich in eine Zukunft gehen, wo wir ja sowas wie digitale Assistenten haben, die uns ein Leben lang begleiten. Und dann merkt man plötzlich, wow, da ändert sich etwas. Und zwar rasend schnell. Und das ist das wichtige Stichwort, denn natürlich hat es immer Veränderungen gegeben. Aber wir machen uns, glaube ich, nicht bewusst, dass, wir haben hier Licht, elektrisches Licht, Beispiel. In Berlin die ersten Straßenlaternen, die brannten so um 1880. Mhm. Und es dauerte 50 Jahre, nach 50 Jahren, war immer noch ein Viertel der Berliner Haushalte nicht am Stromnetz. Das heißt, früher war es so, dieser Fortschritt war langsam, Menschen hatten Zeit zu adaptieren und jetzt wissen wir alle, es ist disruptiv, es geht wahnwitzig schnell. Ich meine, jeder kennt die Statistiken, OpenAI, ChatGPT kommt raus und nach kürzester Zeit 100 Millionen User. Mhm.
Du deutest was an und das ist Exponentialität auch in dem Fortschritt. Nimmst du das schon wahr oder siehst du das, wenn wir jetzt KI heute uns anschauen? Wir leben in der Welt von Large Language Models und wir haben über Voice Cloning Models gesprochen. Da gibt es jetzt ja auch Kritiker, die sagen, ja, das ist ja alles noch gar keine AGI, allgemeine Intelligenz, ist das noch nicht. Aber wie blickst du auf jetzt die Geschwindigkeit? Das ist natürlich auch ein bisschen Glaskugel, aber wenn du dir anguckst, wie jetzt das vielleicht in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, nimmst du da eine Exponentialität wahr?
Also jeder, der sich detaillierter mit KI auseinandersetzt, merkt, dass das Tempo selber zunimmt. Mhm. Und es ist auch relativ klar, warum. Weil die neue Generation von KI wird programmiert und gebaut mit Hilfe der alten KI. Und das ist eine Qualität, die wir uns klar machen müssen. Es ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass Menschen eine sich selbst verstärkende Technologie entwickelt haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall das Rezept dafür, dass es wahnwitzig schnell weitergeht. Ich bin allerdings einer, der natürlich sagt, gut, das hängt heute alles am Tropf der schnellen Computer. Also die KI-Modelle selber, wenn man da mal genauer hinschaut, die sind relativ alt. Also die ersten neuronalen Netze sind 1958 gebaut worden. Also damals gab es so Leute wie Rosenblatt, die so die ersten Systeme gebaut haben. Damals gab es sogar Artikel in der New York Times, wo man sagte, oh, die künftigen Versionen werden irgendwann sprechen können oder so. Also das ist ziemlich alt. Oder wenn wir den jetzigen Nobelpreis für Physik nehmen, der an Geoffrey Hinton, aber auch an John Hopfield ging. Ist interessant, so Anfang der 90er Jahre war ich auf so einem Board hier beim Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen. Und da wurde gefragt, okay, was sollten wir in Zukunftstechnologie, wo gibt es was? Mhm. Und ich damals, junger Pimpf, sagte, boah, neuronale Netze, hatte kein Mensch gehört. Und es gab tatsächlich ein Institut in Düsseldorf, was gegründet wurde. Wir haben eine Konferenz gemacht, John war da, Terry Seniowski war da, der ist richtig pisst, weil der hat keinen Nobelpreis bekommen. Ja, er ist zwar drin erwähnt worden, der hat damals NetTalk gemacht. Mhm. Und man sieht einfach, damals war die Computerpower nicht da. Mhm. Heute ist sie da. Und es ist vielleicht auch, behaupte ich, ein guter Indikator dafür, dass da noch einiges geht. Also ich sage, diese Messe ist nicht gesungen. Warum? Jeder weiß, die neuen Large Language Models, also zum Beispiel Google Gemini oder GPT-4, alleine die Computer Trainings kosten, also bei Gemini, über 100 Millionen Dollar. Und das ist ein Indikator dafür, dass es vielleicht einfacher geht. Also Platz ausgedrückt.
Es ist sehr ineffizient, ne? Also so ein Modell zu trainieren. Und, und die Generationensprünge kommen eigentlich auch dadurch zustande, dass man effizienter wird in dem Bedarf an Trainingsdaten.
Ja, das eine ist das. Das zweite ist das Modell selber, weil diese Modelle natürlich alle eigentlich basieren auf statistischer Optimierung. Also das ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Und spannend dabei ist natürlich, dass bei diesem Training, also ich nehme mal einen Klassiker, waren Röntgenbilder. Ja? Mhm. Du brauchst etwa 200.000 getaggte Röntgenbilder, damit das System weiß, okay, jetzt kann ich diagnostizieren. Ich bin inzwischen vierfacher Opa. Ich beobachte meine Enkel. Wenn meine Enkelin oder vielleicht deine Tochter 200.000 Katzenbilder sehen muss, bevor sie weiß, dass es eine Katze ist, weiß ich nicht, ob du sagen würdest, sie ist sehr intelligent. Also ich glaube, in anderen Worten...
Man muss sagen, es gibt auf jeden Fall genug Katzenbilder im Internet, um drauf zu trainieren.
Aber was ich damit meine, ist, dass wir heute so das Gefühl haben, the battle is lost. Also es gibt die OpenAIs, es gibt die Googles. Und ich bin natürlich einer, der sagt, nein, nehme richtig kluge Köpfe und denke nochmal nach. Weil ich behaupte einfach mal, wir haben hier oben, du, ich, ihr alle, irgendein System, was unglaublich effektiv ist, mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch und ziemlich gut auch. Und an der Stelle, glaube ich, gibt es noch Raum für viel Kreativität. Also ich kann mir gut vorstellen, in ein paar Jahren, dass irgendwie eine clevere Gruppe sagt, hey, wir machen das anders. Und dann ist OpenAI Vergangenheit.
Und machen dann einen Quantensprung oder gehen in irgendeine ganz komplett andere Richtung. Es gibt ja auch Forschung oder Stimmen, die sagen, ja, diese Computer werden vielleicht biologischer Natur sein. Ne? Organellen und diese Themen. Mhm. Es ist ja gar nicht mehr undenkbar, weil wir verstehen immer besser, wie das Gehirn funktioniert. Und das habe ich im Studium auch noch gelernt, mit der Aplysia, ne, dieser Meeresschnecke, die besonders dicke Neuronen hatte, da konnte man das dann sehr gut verstehen. Und das kann man nachbilden. Und das ist im Grunde das, was auf Software-Ebene gerade passiert ist. Aber warum nicht direkt in der biologischen Hardware nachbauen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich wissen, wie das Gehirn funktioniert. Mhm. Das ist ja immer so eine Behauptung. Es gab so eine Mode, wo immer dann Kernspinnenbilder waren und dann hat man da gezeigt, hier ist Sprache und da ist sonst was. Ich glaube, dass erstens, wenn man sogar noch einen Schritt zurückgeht, wir noch nicht einmal genau wissen, was Intelligenz ist. Es gibt keine valide Definition von Intelligenz. Also es gibt
die psychologische ist, der Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst.
Aber da hat man natürlich festgestellt bei diesen Intelligenztests, dass sie sehr stark kulturell abhängig sind, dass sie trainierbar sind. Also ne, wenn man das oft trainiert, wird man besser. Mhm. Was nicht unbedingt ein Indiz dafür ist, dass dieser Test so objektiv ist. Und wir gehen immer davon aus, dass wir nur einen Parameter der Intelligenz messen. Das ist das, was wir auch in der Schule lernen. Also ne, wir werden hier oben beschult. Mhm. Alles andere fehlt. Emotionale Intelligenz, handwerkliche Intelligenz, Bewegungsintelligenz. Weißt du, man muss nur mal auf so einen wissenschaftlichen Kongress gehen. Tagsüber fantastisch. Wenn die abends Party haben, dann weißt du, welche Intelligenz fehlt. Ja?
Also das ist jetzt hier kein Foreshadowing für heute Abend, aber...
sind die so blöd?
Absolut richtig. Es gibt natürlich verschiedene Intelligenzdomänen. Jetzt gibt es aber natürlich auch Aufgaben, ne, wie Übersetzung oder Reasoning auf niedrigem Level können neuere LLMs eben auch schon ganz gut. Man stellt sich auch manchmal die Frage, naja, wir haben bestimmte Jobs und Tasks, die wir halt machen müssen. Ja, das reicht dann doch. Dann können wir das jetzt alles an die KI geben und wir machen uns einen schönen Feierabend.
Das ist immer das falsche Versprechen der Technik. Technik hat immer mehr Freiheit versprochen und aus der Freiheit wurde ein Zwang und vieles hat sich oft verdichtet. Also zum einen bin ich kein Gläubiger von Versprechen. In Köln, wo diese Veranstaltung stattfindet, sagt man ja auch, Versprechen und Halten, beides geht nicht. Also
vor allem 3 Tage nach dem Karnevalsbeginn.
Ja. Ich glaube aber, dass was wir sehen, ist heute schon in einigen Bereichen ein Speed-up. Mhm. Also ganz konkret, wenn man Spaß am Programmieren hat, dann merkt man sehr deutlich, wie KI dazu führt, dass man heute sehr viel besser und schneller coden kann. Also du hast so Systeme wie GitHub Copilot und ich merke einfach, weil ich das selber gerne tue, dass die Art, wie ich programmiere, sich total verändert hat. Da ist es super. Es wird andere Bereiche geben, wo es auch gut funktioniert. Wir können vielleicht sogar, wenn wir einfach mal so aufteilen und sagen, wir haben das, was heute schon gut geht, und dann gucken wir uns mittelfristig an, wo es gut geht und langfristig. Wir haben heute schon Bereiche, wo Prediction ziemlich gut funktioniert, nicht nur in der Werbung, aber zum Beispiel auch in der Medizin. Der andere Nobelpreis dieses Jahr für Chemie ging an Dennis Hassabis unter anderem, weil die Proteinfaltungen genau vorhersagen können.
Sehr kompliziertes Thema. Eigentlich konnte man früher gar nicht simulieren, weil es so komplex ist. Ne?
Genau, aber jetzt kann man das machen und die haben eine riesen Datenbank mit über 100 Millionen Proteinen und das ist natürlich ein Riesenschub für die Medikamentenentwicklung. Es gibt neue Antibiotika, die genau dadurch überhaupt möglich werden. Da sieht man heute schon Verschiebungen. Wir werden, wenn wir ein bisschen weiter denken, möglicherweise auch bei uns im Alltag Veränderungen sehen. Ich weiß nicht, man könnte fast die Frage stellen, wer nutzt häufiger schon heute ChatGPT statt Google? Mhm. Und bei vielen ist es so, also bei mir merke ich, das fängt an, eine immer größere Rolle zu spielen. Und wenn wir 10 Jahre weiterdenken, dann kann ich mir gut vorstellen, dass jeder von uns so einen Assistenten oder eine Assistentin hat. Ja? Ich nenne meine immer Selina. Ja? Und ich stehe morgens auf und ich sage Hallo Selina und die sagt Hallo Ranga. Und sie hört schon an meinem Ton, an meiner Aussprache, ob es mir gut oder schlecht geht. Mhm. Und sie ist natürlich sofort in der Lage, mich psychologisch zu coachen und zu sagen, oh, pass auf, ich höre, es geht dir nicht so gut und deine Uhr und deine Werte sagen mir, du hast diese Nacht schlecht geschlafen und so weiter. Und dann werde ich sagen, ja, ich muss heute zur Human Firewall Konferenz. Und sie sagt, ja, ich weiß, ich habe dir das Dossier zusammengestellt. Was wird dann passieren? Wir werden anfangen, eine KI zu haben, die von morgens bis abends uns begleitet, die uns scheinbar versteht, die uns sowohl im Professionellen wie im Privaten zur Seite steht. Und wenn ich eine Waschmaschine kaufen muss, werde ich natürlich nicht mehr googeln und Werbung gucken. Nein, dann frage ich natürlich Selina. Und Selina sagt, ich weiß, dass deine Waschmaschine kaputt ist. Und weil Selina natürlich alle anderen Daten von meinem Haus kennt, weiß sie auch genau, welche Waschmaschine ich brauche. Und sie sagt, ich habe schon eine ausgewählt. Und die werde ich auch kaufen. Und natürlich kann man sagen, gut, wenn Selina mich natscht, wenn sie irgendwo versteckt mir irgendwas Falsches verkauft, werde ich Selina feuern. Warum? Weil ich zu Niklas gehe und der hat sich auch eine Waschmaschine gekauft und seine ist viel besser und günstiger als meine, also feuere ich Selina. Aber was dann passiert ist, und das müssen wir uns vorstellen und klar machen, das eine ist, wenn Google das hört, die kriegen immer Angst, weil deren Modell Werbung ist plötzlich weg. Das zweite ist aber auch, wir kommen in eine Phase rein, bei der wir diesen Apparaten mehr anvertrauen, als sie eigentlich vertragen.
Ja, womit wir natürlich bei einem großen Thema sind, was wir auch hier haben. Du beschreibst natürlich einen, ich nenne das jetzt mal neudeutsch Use Case, ja, also für Emil in der Zukunft, wenn er Selina hat, ist das ja sehr hilfreich in bestimmten Bereichen. Du nutzt GitHub Copilot heutzutage. Jetzt kann man auch die Frage stellen, ja, verliert man dann auch die Kreativität, denkt man nicht mehr selber. Was sollen wir Emil denn eigentlich mitgeben? Welche Fähigkeiten sollte er stärken in so einer Welt?
Es gibt, also denken sollten wir immer noch. Ich gehöre zu der Generation, die noch mit Rechenschieber in der Schule war und dann kam der Taschenrechner. Und das war der Untergang des Abendlandes. Ja. Also alle Lehrer sagten, Gottes Willen, die Kinder können jetzt nicht mehr rechnen. Ne? Stimmt wahrscheinlich auch. Also wenn ich dein Publikum fragen würde, könnt ihr mir händisch die Quadratwurzel von 1360 ziehen?
Dann sagt ihr direkt einer,
ich bin nicht so sicher, ob wir das noch können. Aber ist das wichtig? Nein, das können Maschinen. Aber dafür müssen wir natürlich verstehen, wo und wie setzen wir es ein. Und ich glaube, da ist es wichtig, genau hinzugucken, Dinge zu probieren. Also ich nehme mal GitHub Copilot, wo man merkt, manches ist gut, manches ist auch nicht so gut. Und man muss oder sollte schon selber etwas vom Programmieren in dem konkreten Fall verstehen, damit man das einschätzen kann.
Und ein anderes Thema, was du angedeutet hast, ist diese Assistenten oder diese KI, die uns dann besonders gut hilft, die braucht Kontext. Die braucht besonders viel Information auch über uns selber. Wir haben, ich glaube, Meta hat vor kurzem diese Ray-Ban-Brille präsentiert oder verkauft sie auch schon, wo du eigentlich live dann da die ganze Zeit Aufnahmen machen kannst. Microsoft hat da auch einen Schritt in die Richtung. Und die Frage ist natürlich, das birgt auch eine große Gefahr dann am Ende in sich. Ne?
Also zuerst einmal glaube ich, das können wir dann vielleicht cross-checken in 10 Jahren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an diese ganzen Brillen. Das ist im Moment so ein Hype, das ist schick zu sagen, boah, wir laufen alle rum. Früher sagte die Mama immer, Kind, geh nicht so nah an den Fernseher, dann verdirbst du dir die Augen und jetzt klatschen wir uns den Fernseher vor die Nase. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch an der Stelle, dass wir ein Bedürfnis haben, auch nach dem genauen Gegenteil. Was meine ich damit? Wir haben immer technische Entwicklungen, die in eine Richtung gehen und gleichzeitig haben wir eine scheinbar widersprüchliche Polarisierung, wo wir andere Sachen haben, die fast zurückgehen. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wir sind heute alle technologisch wunderbar unterwegs, aber beim Essen machen wir keine Kompromisse. Das muss lokal sein, das muss natürlich sein, da wollen wir keine Konservierungsstoffe etc. Und ich glaube, diese Art von Spannungsfeld zwischen Virtualität und Realität wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass wir möglicherweise an einigen Stellen das natürliche Face-to-Face, also nicht das Virtuelle, das Authentische, ich meine, man merkt, wie oft das Wort heute schon verwendet wird. Ja? Also so in den letzten 5 Jahren geht die Verwendung von dem Wort authentisch nach oben. Finde ich interessant, weil ist ein Indikator dafür, dass wir sagen, okay, wir leben in einer Welt, wo wir nicht mehr wissen, stimmt das nicht. Das gilt für die Medien, das gilt für ganz viel. Und wir wollen dann irgendwann etwas haben, was authentisch ist.
Ja, gerade in Zeiten von Deepfakes kann man sich das sehr gut vorstellen. Das ist ja auch eine Frage, wenn wir jetzt geflutet werden über Social Media mit eigentlich nur computergeneriertem Content, werden wir das, ob wir es wissen oder nicht, aber wenn wir einfach nur wissen, ein großer Anteil dieser Inhalte, die ich hier konsumiere, sind nicht echt. Ich habe die These, dass das dazu führen wird, dass die Nutzung eher runtergehen wird, weil wir wollen den Real Deal, wir wollen die Authentizität. Aber nochmal zurück zu Emil, der muss sich ja darauf auch einstellen. Und wie gehen wir denn in der Zukunft dann mit dieser Authentizität um? Denkst du, wir haben einen kompletten Weg zurück dann eigentlich und leben eigentlich in der Natur wieder?
Nein, aber man könnte sagen, sowas wie ein Schritt zurück nach vorn heißt, auf der einen Seite wirklich Technologien auch da nutzen, wo sie sinnvoll sind, aber den Purpose, warum sind sie da, auch sehr viel schärfer definieren. Und wir sehen heute schon Entwicklungen in den Bereich. Also wenn du im Silicon Valley bist und du redest mal mit den Leuten, die wirklich in diesen großen Tech-Buden sind, die alle kleine Kinder haben, dann ist es interessant, die sagen alle, oh, kein Handy, kein Bildschirm, möglichst anders. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir heute, und das ist so ein Bewusstsein, was so nach und nach kommt, Abhängigkeiten sehen, Süchte, digitale Sucht. Tut das uns gut? Nein. Wir sehen die Abhängigkeiten im Bereich von sozialen Netzwerken, die an vielen Stellen super praktisch sind. Aber diese dunkle Seite fängt an, immer gewichtiger zu werden und irgendwann ist das Momentum da, dass wir, und das war bei allen vorausgegangenen Innovationen auch so, dass wir irgendwann sagen, hey, stopp mal, jetzt brauchen wir mal irgendwo Spielregeln. Also das erste Auto fuhr und es fuhr über 20 Jahre, bis man irgendwann auf die Idee kam zu sagen, okay, jetzt brauchen wir mal eine Ampel. Ja? Die steht heute noch am Potsdamer Platz, die erste Ampel. Also Spielregeln sind, glaube ich, an der Stelle total wichtig, Konventionen. Und wir sind gerade auf dem Weg.
Spielregeln ist ein gutes Stichwort. Ein Thema, was natürlich hier in der Security-Szene häufig diskutiert wird, weil es uns alle sehr stark betrifft, ist Regulierung. Das deutest du damit eigentlich auch ein bisschen an. Es gibt ja eine hitzige Debatte über den Sinn und Unsinn von Regulierung und Compliance. Jetzt sind wir in der EU, wo das sehr stark gelebt wird und natürlich sagen manche Menschen, oh, da gibt es Auswüchse, da wird zu viel reguliert, der AI Act. Aber eigentlich höre ich raus, das ist extrem wichtig, dass wir dort auch Grenzen und Regeln einführen.
Ja, also an einigen Stellen ist es wichtig. Man muss immer gucken, das eine ist die Zielsetzung, das andere ist die gelebte Realität. Und wenn die manchmal zu bürokratisch wird, ist es a pain in your butt. Aber das Ziel an der Stelle zu sagen, wir können jetzt nicht im Grunde genommen den Dirigentenstab der KI, beziehungsweise es sind ja eigentlich bestimmte Firmen, die damit anfangen, ja, zu wachsen. Das wollen wir nicht. Aber dann ist es eben so, in Deutschland ist es oft so, dass Datenschutz genannt wird, an einigen Stellen wichtig, aber an manchen Stellen habe ich den Eindruck, da wird Datenschutz genannt, weil man es eigentlich nicht kann. Also man will es nicht können und dann sagt man, das ist der Datenschutz. Ich habe Freunde, die zum Beispiel im Bereich von Gesundheit arbeiten, also Machine Learning im Bereich von Gesundheit. Da sind Daten super, super wichtig, um damit natürlich etwas zu verstehen. Und die gehen zunehmend zum Beispiel nach UK, weil dort es ganz klar jetzt eine Strategie gibt zu sagen, das ist zwar nicht personalisiert, also ich kann aufgrund der Daten nicht sagen, ah, Niklas hatte das oder das, aber dennoch öffnet es eine Tür. Ich glaube, da ist Europa auf einem Weg, aber was uns hier in Europa hauptsächlich fehlt, ist das echte Innovieren. Also wir sind keine Player, wenn es um die Large Language Models geht, um einen Großteil der Digitalinfrastruktur. Und ich glaube, gerade die jetzigen Wahlen zeigen, es ist wirklich so langsam an der Zeit, dass Europa aufwacht und unabhängig einfach auch sagt, okay, wir bauen auch unsere Infrastruktur.
Wir wollen unabhängig sein. Genau, wenn du hast die Wahlen angesprochen und ich glaube, da ist eine sehr einhellige Meinung, dass es eigentlich nur eine Chance gibt, als Europa noch enger zusammenzurücken, egal was auf der Welt eigentlich passiert. Aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir natürlich so in der Zwickmühle stecken oder uns noch sehr stark um uns selber drehen. Haben wir den Knall gehört? Haben wir den Schuss gehört? Gerade wenn wir uns KI angucken, weil das ist ja auch ein Arms Race in gewisser Weise und manche Menschen vergleichen das auch mit spieltheoretischen Dynamiken. Da kommt der, ne, Google hast du genannt, der OpenAI und die rüsten immer weiter und wer aufhört, weiter zu investieren auf sehr hohem Niveau, der ist sofort schon abgehängt. Mhm. Wie können wir da noch hinterherlaufen?
Ja, in der digitalen Welt gibt es keinen Platz für den Zweiten, wenn man so will. Ich glaube, wenn, das ist jetzt meine persönliche Sicht, ich gehe einfach mal zwei Schritte zurück und ich gucke mir einfach, was ist die momentan globale Situation? Ich habe schon zwei Nobelpreise erwähnt, ich erwähne auch noch den dritten. Daron Acemoglu hat ihn bekommen in den Wirtschaftswissenschaften und er hat ein tolles Buch geschrieben, kann ich empfehlen, Why Nations Fail, warum Nationen scheitern. Und in diesem Buch führt er auf, aus welcher Geschichte kommen wir. Und wenn wir einen Moment lang uns klar machen, dass die großen Länder wie China und Indien noch im 16. Jahrhundert ein BIP hatten, was deutlich größer war als Europa, dann merken wir Folgendes. Wir haben im Grunde genommen jetzt etwa 400 Jahre in Europa sehr gut gelebt, weil wir natürlich viele dieser Länder kolonialisiert haben, weil wir uns bedient haben, weil wir an der Stelle groß waren auf Kosten dieser Länder. Aber so langsam dreht sich das Blatt. Man merkt das an vielen Dingen. Also die OECD sagt, 2030 werden roundabout 37% aller Wissenschaftler aus China kommen. Fast 27% aus Indien. Deutschland ist mit 1,4% dabei. Mhm. Das heißt, diese Länder sind gerade dabei, Gas zu geben. Das ist auch in Deutschland sehr schwer, weil wir gucken immer auf die USA. Wenn man sich die Patente anguckt im Bereich von KI, China ist the lead. Wenn man sich wissenschaftliche Publikationen anguckt, die meisten kommen genau aus diesen Ländern. Und dann gibt's die Hochnäsigkeit und wir sagen, oh, die sind aber nicht so gut. Nein, sie sind auch gut. Nature hat vor kurzem eine Analyse gemacht und gesagt, die wirklichen Key Paper kommen auch aus der Region. Das heißt, wir leben in einer Welt, bei der Südostasien mit, wenn man alleine Indien und China nimmt, sind das über 2 Milliarden Menschen, auf völlig normale Weise anfangen, groß zu werden. Die USA antizipieren das und die USA machen etwas, was sie im 19. Jahrhundert schon lange praktiziert haben, nämlich sie igeln sich ab, Protektionismus. Die haben einen Markt, der so groß ist,
reicht aus.
Die können das selber machen. Die haben genug Nahrung, die haben genug Energieressourcen. Die können im Grunde genommen einfach sagen, America is back and great, aber America is an island. Mhm. Und die anderen Länder sind da und Europa steht jetzt da und sagt, ja, was machen wir? Weil wir sind natürlich klein im Vergleich zu diesen großen Playern. Europa ist fragmentiert, hat eine Geschichte von vielen Konflikten. Und ich glaube, genau da geht es um ein neues Bewusstsein. Zu sagen, okay, wir können auch, wenn wir klein sind, eine Menge machen, aber zu verstehen, dass wir hier in der Dynamik einer großen geschichtlichen Veränderung sind, glaube ich, ist wichtig. Und das wird Emil erleben. Also ich drücke sogar sehr provokant aus, der Nullmeridian, der geht momentan durch Greenwich. Der ging mal früher durch Madeira oder durch Paris, also immer durch die Zentren der Macht. Und in dieser Logik, die eine sehr europäische war, müssten wir vielleicht jetzt sagen, okay, demnächst geht er durch Beijing. Also um wirklich mal klar zu machen, Leute, wacht auf. Und natürlich gibt es so Konfliktpotenzial. Also die Amerikaner, die versuchen jetzt, weil die natürlich, ich weiß nicht, ob die Nummer 2 sein können. Also geht das psychologisch? Ich meine, ich komme aus Luxemburg. Wir waren immer ganz weit hinten. Aber ich glaube, an der Stelle müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so einen globalen Arms Race reinkommen, sondern dass wir Europäer einfach sagen, okay, die Welt ist vielleicht eine andere, aber sie kann auch trotzdem gut sein und aus der Perspektive dieser Länder, Indien, China, ich meine, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt. Ich weiß, wie das damals aussah im Vergleich zu heute. Muss ich einfach sagen, fantastisch. Also die Welt wird besser.
Ja, wir haben das ja eben gehört. Philipp Westermeier hat heute Morgen in seiner Keynote Indien zum Winner der aktuellen Phase erklärt.
Total Winner.
Ja. Total Winner. 140 Flughäfen innerhalb kürzester Zeit, oder bauen sie aktuell. Also diese einfach die Menge der Menschen, die aber nun auch extrem natürlich profitieren von dem Tech-Fortschritt, sich den auch wirklich sehr proaktiv, ja, jetzt kommt mir nur das englische Wort, embracen, ist wirklich ja eine Dynamik, die wir nicht leugnen können. Aber wo ist denn trotzdem noch der Platz für uns als Europäer? Das habe ich noch gar nicht verstanden. Was haben wir denn jetzt noch an Kronjuwelen?
Vielleicht nicht mehr die Kronjuwelen der Vergangenheit. Wenn man es sogar wörtlich nimmt, ist die Krone der britischen Queen ist geschmückt mit dem Koh-i-Noor. Den haben die Briten damals aus Agra vom Taj Mahal einfach abgebrochen. Das ist so, als würde man den Drei-Königen-Schrein hier in Köln einfach mal klauen. Also insofern, Kronjuwelen ist vielleicht genau das, nicht das Denken, was wir in Zukunft haben, sondern ich glaube, Europa hat, also wenn ich Deutschland nehme, wir haben ein unglaublich immer noch stabiles Land. Wir haben ein Land, bei dem es eine Fairness gibt, was in anderen Ländern nicht so ist. Der Unterschied zwischen Arm und Reich in Indien ist pervers. In den USA ist er pervers. Und der ist hier anders. Wir haben entlang der gesamten Kette etwas, was funktioniert. Wer das nicht glaubt, also wenn man hier in Deutschland in einem Hotel ist und du guckst dir dein Badezimmer an, wunderbar. Wenn du dasselbe in den USA machst, weißt du, was du an Deutschland hast. Wenn du dir mal anguckst, wie eine Tür verarbeitet ist, wie, ja, also in Amerika nennt sich jeder Plumber, ob der Ahnung hat oder nicht. Da haben wir etwas.
Ja.
Wir haben eine große Fähigkeit, glaube ich, und da kommen wir zur Kultur, komplexe Dinge zu verschalten. Das können wir Deutschen. Und wir sollten uns darauf besinnen. Das ist so ähnlich wie, wenn es in der Restauration, ja, ohne jetzt zu flach zu klingen, aber wenn man eine Straße hat, ja, da gab es dann zuerst in Deutschland das Restaurant geführt, dann ein anderer. Wenn der Italiener kommt, danach funktioniert es, weil die wissen einfach vom Flair her, wenn man es mal so, wie gesagt, ein bisschen oberflächlich betrachtet. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland extreme Stärken. Und die Stärken beruhen darauf, wirklich Engineering in extremer Komplexität zu machen. Und da sind wir nach wie vor ziemlich gut. Mhm. Aber man muss eben an der Stelle sagen, okay, Fokus darauf. Ich meine, wer weiß schon, dass Zeiss, die Firma Zeiss, eigentlich ein ganz wichtiger Player ist im Kontext von KI, weil Zeiss baut genau die Optik, die mit ASML zusammen zu diesen Chips-Produktionen führt,
die Wafer, die
dann in der Lage sind, genau das zu machen, was OpenAI hervorbringt. Also da sind wir gut, aber wir sind immer so, Germans love to complain. Also wir schimpfen immer, die Bahn ist schlecht, der Flieger von dem Wirtschaftsminister ist kaputt und das Internet ist auch nicht da. Also, und da, glaube ich, geht es darum, einen anderen Spirit zu haben.
Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Das fühlen auch viele Menschen in unserem Land, dass dieser Spirit auch angebracht ist, ne? weil wir schon natürlich, also ohne uns jetzt einfach nur zu beschweren, was ändern müssen oder zumindest wieder einen neuen Schwung gewinnen müssen, ist auch wahr. Du hast es beschrieben, diese Welt, die jetzt schon da ist, aber noch immer mehr auf uns zukommt. Du hast ein Thema angesprochen. Stabilität und Sicherheit sind sicherlich auch noch absolute Stärken, die wir hier haben. Jetzt mal hier die Devil's Advocate Question. Also wir sehen, dass die Anwendung von KI zum Beispiel in China auch für große Stabilität und Sicherheit sorgt. Und das geht offensichtlich sehr effektiv über die Überwachung von Menschen, über Social Scoring. Mhm. Ist das nicht vielleicht auch ein Exportmodell, was auf Emil zukommt?
Also das eine ist, das wird auch in China gemacht, aber nicht nur. Mhm. Ich habe mir das im Detail angeguckt. Ich war zum Beispiel in Shenzhen, Longyang, und habe mir das Stadt Control Center angeguckt. Wenn du das sehen würdest, es war der größte Bildschirm, den ich je in meinem Leben sah, und da war alles, alle Daten, wie viele Krankenhausbetten da sind, wo gerade eine Wasserleitung klemmt, wie der Verkehr ist, die nutzen auch viel KI. Und wir sagen immer, oh, die kontrollieren nur. Wenn man aber wirklich mit Chinesen spricht, merkt man, nee, das ist etwas, was die wollen, und zwar nicht Kontrolle, sondern die sagen zum Beispiel bei den vielen Kameras, ja, wo ich mich ein bisschen unwohl fühle, sagen die, nee, das ist gut, das ist wichtig, das ist Safety. Mhm. Also insofern bin ich immer so, wir haben ein Narrativ, wo wir auf China gucken und immer die Brille dahin setzen. Ich sage immer, fahr dahin, guck dir es an, was nicht heißt, da ist alles in Ordnung, bei Gott nicht. Ne? Ich lebe lieber hier als dort, aber weg mit den Klischees. Nur Sicherheit an der Stelle, Stabilität hat, glaube ich, wenig damit zu tun, dass man ein Volk kontrolliert, natscht, unterdrückt. Das funktioniert nie sehr lange.
Sehr kurzfristig.
Und es funktioniert bei unserer Kultur schon gar nicht. Also es gibt vielleicht andere Kulturen, die nie erlebt haben, was Freiheit heißt, mhm, oder in der Form Freiheit heißt. Aber bei uns ist das nicht so. Ich glaube, an der Stelle geht es darum, diese mühselige Maschine von Offenheit, von Demokratie, von Kompromisse finden, wirklich irgendwann wertzuschätzen und zu sagen, ja, das ist zwar a pain und manchmal tut's weh, aber am Ende führt's dazu, dass wir hier miteinander reden können, ohne im Hinterkopf nachdenken zu müssen, was darf ich jetzt sagen und nicht, oder du, welche Frage darfst du stellen oder nicht. Das ist eine fantastische Freiheit.
Und das ist eine Freiheit, die wir oft vergessen, ne? Also das ist etwas, ich höre leichten Applaus, da kann man auch durchaus klatschen. Ist das denn auch etwas, was uns jetzt in der akuten Situation, also wir haben jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen diese mittelfristige Perspektive angelegt, dass wir eigentlich nicht beruhigt sein können, aber wir können uns trotzdem auf unsere Stärken hier in der Freiheit, gleichzeitig Stabilität durchaus auch besinnen. Jetzt stehen wir natürlich auch vor sehr vielen Herausforderungen. Wir haben über zum Beispiel die Anwendung von KI in der Desinformation, politischen Einflussnahme, Meinungsveränderung gesprochen. Ist das nicht auch etwas, was wir jetzt ganz akut uns sehr viel genauer angucken müssen?
Ja, also zuerst einmal, das ist ein globales Problem und das ist in anderen Ländern noch viel viraler. Also wir erinnern uns alle an die Katastrophe in Myanmar oder Wahlen in Indien oder Lynchjustiz und so weiter. Also da sind Leute schon gestorben und das ist ein globales Problem, Desinformation, was natürlich gewichtig ist, weil Information und valide Information und Kommunikation die Basis einer demokratischen Gesellschaft ist. Und was wir natürlich gerade erleben, ist, dass wir eine Intoxikation haben ins Netz, manchmal sehr leichtsinnig. Bei sozialen Netzwerken sieht man das, weil die im Grunde genommen Erregungsbewirtschaftung machen, also die wollen einfach nur, dass du möglichst lange dran bleibst. Sinan Aral vom MIT hat mal eine ganz tolle Studie gemacht darüber, hat das bei Twitter untersucht, hat festgestellt, oder damals Twitter, jetzt X, hat festgestellt, dass falsche Informationen sich 6-mal schneller ausbreiten als korrekte. Warum? Weil wir auf der einen Seite natürlich das anklicken, wo wir sagen, boah, das glaube ich aber nicht, ne? Also gehe ich drauf. Und das Zweite ist, die Algorithmen dieser Plattform natürlich darauf gepolt sind, möglichst lange Attention, ja, zu provozieren. Und damit werden genau diese oft angeklickten Posts und so weiter nach oben geschoben.
Ja.
Da sind wir selber ein bisschen dran schuld und vielleicht werden wir irgendwann merken, hey, wir müssen mal so einen Break machen, weil Information ist nicht nur ein billiges Geschäft, es ist auch die Basis einer funktionierenden Gesellschaft. Und ich glaube, spätestens wenn Gesellschaften anfangen, wirklich instabil zu werden, ist der Kollateralschaden für alle so spürbar, dass selbst die, die vielleicht heute noch skeptisch sind, verstehen, dass an der Stelle wir bestimmte Dinge haben, die wo wir vorsichtig sein müssen. Das ist meine Haltung.
Du hast ein Thema angesprochen und auch über Schuld gesprochen. Diese Algorithmen, die ja im Grunde, ich bin der Meinung, dass dort nicht irgendein bösartiger Tech-Milliardär hintersteckt, der heutzutage vielleicht, aber damals war es ja einfach nur ein Mittel für ein Facebook, für ein Meta, Geld zu verdienen. Es gab mal die Fragestellung, soll es, oder Sie haben es, glaube ich, getestet, sollten wir nicht eine Subscription-Fee einführen? Da haben sie herausgefunden, dass dort Menschen nicht für zahlen wollen. Und dann kamen diese Algorithmen, die auf Engagement optimieren. Und wir wissen aus der Psychologie und Hirnforschung genau, dass das, was du beschrieben hast, falsche Informationen, aber eben auch gerade negative Informationen sich weiter verbreiten.
Ja, aber es ist da schon so, dass also ich gehöre nicht zu den Naiven, die einfach sagen, oh, das probieren die so. Nein. Die wissen sehr genau, also als die den Daumen-Hoch-Button eingeführt haben, wussten die das. Ich habe eine Bekannte, die ist für den Abo-Bereich bei YouTube verantwortlich. Diese Grammatik ist eine der am besten verstandenen, am besten analysierten und evaluierten, die wir kennen. Also diese Firmen wissen ganz genau und sie testen das und sie gucken wirklich, was ist der Effekt, bevor sie irgendwas einführen. Da ist schon viel Know-how, aber bedauerlicherweise muss man denen dann immer wieder sagen, pass auf, das ist schön und es kann vielleicht dein Business nach oben bringen, aber überlege, wo der Kollateralschaden ist, weil wenn die Straße brennt, kann auch dein Business plötzlich zusammenbrechen. Also da geht's wirklich vielleicht um auf einer tieferen Ebene ein Stück Verantwortung in Bezug auf Innovation zu sagen, es ist völlig legitim, wenn einer Geld verdient, aber es gibt irgendwann eine Grenze, wo man verstehen muss, wo wollen wir damit hin? Was ist der möglicherweise ungewollte, aber dann aus dem Modell heraus sich ergebende Kollateralschaden für eine Gesellschaft?
Mhm. Hanga, ich blicke ein wenig auf die Uhr. Wir haben uns natürlich komplett verquatscht, aber das war klar. Du hast über Verantwortung gesprochen, du hast über die Rückbesinnung eigentlich auf Fähigkeiten gesprochen, Kompliziertes zu lösen. Das sind, denke ich mal, zwei Hinweise oder zwei Ratschläge, die du Emil mitgeben würdest. Was sind diese Ratschläge noch? Was machst du heutzutage wirklich?
Der wichtigste, vielleicht gilt für jeden von uns, ist, nicht immer schnelle Antworten zu geben, sondern eher sich zu fragen, ob man die richtigen Fragen stellt. Ich glaube, Komplexität ist komplex. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass man Komplexität irgendwann, you can burn it down und dann wird alles einfach. Nein, die Welt ist komplex. Sie war auch immer komplex. Also wir denken immer, heute ist sie ganz komplex. Nein, sie ist ein bisschen anders. Wenn du in tropische Regenwälder gehst und du redest mal, keine Ahnung, mit den Talan Mamak zum Beispiel auf Sumatra, die im Wald leben, die Menschen des Waldes, die haben ein anderes Verständnis von Komplexität. Die sehen Schattierungen von Grün und verstehen ganz genau, wo was ist. Und ich bin total blind im Vergleich zu denen. Also es geht darum, dass wir mit Komplexität immer schon umgehen konnten. Aber es geht eben darum, dass wir jetzt mit Veränderungstempo umgehen. Und da, glaube ich, ist das Wichtige Offenheit, Ehrlichkeit, natürlich auch manchmal Dinge loslassen. John Maynard Keynes hat es mal schön formuliert, hat gesagt, das Schwerste beim Menschen ist nicht, das Neue zu sehen, sondern das Alte loszulassen. Mhm. Und das ist genau das Problem, was wir momentan kulturell in Deutschland haben. Wir haben zu viele Festhalter, die nicht bereit sind, etwas loszulassen und dann in einem wirklich Vertrauen auch das Neue, im Neuen im Grunde genommen die neuen Möglichkeiten zu sehen und dabei nicht unruhig zu werden. Mhm. Ich weiß, das ist schwer, also irgendwo hinzugehen, wo man nicht weiß, das wird da enden, also Entscheidungen zu treffen auf der Basis von nicht alle Parameter kennen, von möglicherweise Unsicherheiten, aber das ist am Ende das, was das Leben ausmacht. Ehrlich gesagt, wenn man tiefer persönlich darüber nachdenkt, ist es ja genauso.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich bin aber auch nicht überrascht, weil von jemandem wie dir habe ich das genauso erwartet. Also ich glaube, wir können hier ganz viel mitnehmen und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause ebenfalls. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Transfer auf unser Thema hier. Wir sprechen natürlich hier sehr viel über auch Bedrohung. Mhm. Aber wir sprechen eben, und KI ist dort ein Punkt, aber wir sprechen eben auch sehr stark über die Offenheit, Technologien wie KI zu verwenden, um uns auch auf der Verteidigungsseite ein bisschen stärker zu machen. Und insofern hilft uns, glaube ich, diese Offenheit dann allen weiter. Und wir wünschen natürlich, dass Emil diese Offenheit dann in der Zukunft so hat.
Na klar.
Vielen, vielen Dank, Ranga. Dankeschön. Danke. Jetzt kommt nämlich noch der Live-Charakter. Jetzt muss ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause auch nochmal sagen, wenn euch das genauso gut gefallen hat wie offensichtlich allen hier,
dann klickt auf den Abo-Button. Ja,
dann gebt uns ein Like. Nein, aber schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Und damit vielen Dank dir, Ranga, und vielen Dank an unser Publikum. Dankeschön.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.